Hallo Freunde. Hey, richtig schön, heute bei euch zu sein. Ich begrüße jeden Einzelnen, der auch zum ersten Mal da ist. Für euch ist dieser Applaus jetzt. Komm, lass nochmal zusammen die Leute, die zum ersten Mal da sind, willkommen heißen. Ich grüße auch den Livestream, all die Leute, die überall auf der Welt zuschauen gerade. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich mit euch, diesen Gottesdienst zu genießen. Wir befinden uns ja gerade, wie schon erwähnt, in der Predigtreihe völlig unverdient. Ja? Und wisst ihr, der Titel der Predigt oder der Reihe verrät ja schon, dass es viel um Jesus, um Gnade geht, um den Kern unseres Glaubens. Dass Jesus für dich und für mich am Kreuz unsere Schuld getragen hat und gestorben ist und damit durch seine Auferstehung uns von aller Schuld befreit hat. Ja? Und das ist absolut genial. Allerdings, wenn man predigt, dann freut man sich bei so einer Predigtreihe, manchmal zumindest ging es mir so, nicht unbedingt direkt am Ende zu predigen, ja? Weil du immer so das Gefühl hast, die Leute, die wissen doch schon alles. Ja? Ihr habt drei Prediger vor mir gehört und boah, die waren dann auch vielleicht sogar alle noch besser und so weiter. Und man denkt so, boah, ihr habt doch eigentlich schon alles verstanden, oder? Die Sache ist nur die Praxis in der Kirche und natürlich auch außerhalb der Kirche zeigt, dass es noch zu viele Menschen gibt, die es nicht verstanden haben, was Gnade wirklich bedeutet für ihr Leben. Ja? Viel zu viele Menschen folgen noch irgendwie so diesem Denken, am Ende unseres Lebens kommt Gott und sieht unsere Leben an und wertet die guten gegen die schlechten Taten ab und entscheidet, je nachdem, was überwiegend ist, ob er die Tür aufmacht in den Himmel oder nicht. Und falls du heute hier bist und noch so ein Denken irgendwo bei dir drinne hast, bitte hör mir zu und fang an, neu zu denken. Jesus hat dich befreit von aller Schuld. Und das Einzige, was wir zu tun haben, ist zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ja? Jesus hat diese Schuld getragen. Es gehört nichts mehr dazu, außer unser Leben ihm anzuvertrauen. Ja? Lass uns zusammen heute in dieses Wort reinschauen. Wisst ihr, wenn es ums Thema geht, falsch über Gnade zu denken, mir fällt es immer ganz toll auf, wenn ich in Kontakt mit Nichtchristen bin. Und vor einem Jahr habe ich mit meiner Frau Leo ein gutes Gespräch gehabt mit zwei Nichtchristen. Ja? Und in diesem Gespräch, die haben natürlich alles Mögliche an Fragen gestellt, auch über unsere Ethik, unsere Werte, alles Mögliche, was wir so glauben. Und da waren natürlich auch ein paar Sachen, die sie nicht so nachvollziehen konnten. Aber am Ende dieses Gespräches sagte der eine zum anderen so ein bisschen mit einem Lächeln auf den Lippen, also hat es so halb ernst gemeint, boah, die müssen echt denken, wir sind das Allerletzte, ja. Und ich dachte mir in dem Moment so, nein, und Leo war auch ganz erschrocken, nein, das war nicht das, worauf wir hinaus wollten, ja. Wenn das jetzt das Mitnehmsel ist für dich, vergiss es direkt wieder, weil ein Christ zu sein bedeutet nicht, besser zu sein als alle anderen und sich besser zu fühlen als alle anderen, sondern verstanden zu haben, dass einem mehr vergeben wurde als allen anderen. Ein Christ zu sein bedeutet nicht, besser zu sein als alle anderen, sondern zu verstehen, dass man mehr Gnade hat als alle anderen. Das Schöne daran ist, dass jeder Mensch Zugang zu dieser Gnade hat. Ja? Es ist nicht exklusiv, sondern jeder Mensch hat Zugang zu dieser Gnade, die völlig unverdient von Jesus, unserem Retter, uns geschenkt wurde. Ja? Und deswegen, hey, wenn du heute hier bist, yes. Hey, wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht kennst, diese Predigt ist sowas von für dich, weil Jesus liebt dich an deinem Platz, da wo du sitzt, in deiner Situation und er will dir sagen, du bist mein Kind, ich liebe dich so wie du bist, komm zu mir und ich verspreche dir, dein Leben wird gut werden, weil ich bei dir bin, ja. Und diese Thematik finden wir über Gnade in unserem Bibeltext für heute, dem ersten, in Galater 3, Vers 8. Und den wollen wir jetzt zusammen anfangen zu lesen. Dort lesen wir folgende Zeilen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. dieser Text bringt das nochmal ganz klar zum Ausdruck, was passiert, wenn man nicht verstanden hat, was Gnade für euch bedeutet, für mich bedeutet, für uns bedeutet. Wenn man versucht, irgendetwas hinzuzutun zu dem Geschenk von Jesus, landet man in einer Situation, die wie ein Fluch auf unserem Leben liegt, weil wir immer wieder an einem Ergebnis herauskommen werden, dass wir es nicht hinkriegen, nach Gottes Maßstäben zu leben. Egal wie oft du es versuchst, du wirst scheitern. Dieses Ziel ist schon vorbestimmt, es wird nicht funktionieren und deswegen ist das wie ein Fluch über unserem Leben. Ganz im Gegenteil, wenn man wie Abraham spannenderweise, darauf wollen wir gleich noch mehr eingehen, einfach nur sagt, Jesus, ich folge dir nach im Glauben auf dich und ich gebe dir mein Leben. Und Jesus ist genau dafür gekommen, damit du diesen Schritt gehen kannst. Und heute wollen wir exemplarisch am Beispiel von Abraham schauen, wie sich dieser Gnadenspruch über unser Leben und auch dieser Segen, der von Abraham ausging, über Abrahams Leben und damit auch über unser Leben, wie das für uns greifbar wird. Ja? Weil hier steht ja irgendwie ein Zusammenhang zwischen unserem Leben und Abrahams Leben. Und ich finde es jetzt spannend, mal mit euch hineinzuschauen, was das genau für ein Segen ist, den Abraham da bekommen hat. Dafür blättern wir ziemlich an den Anfang der Bibel, und zwar in Genesis 12. Und bevor wir diesen Text gemeinsam lesen, will ich einen kurzen Rückblick machen, was davor alles passiert ist. Ja? Gott schafft die Welt, dich und mich, die Schöpfung, und es steht in der Bibel geschrieben, es war gut. Und zu dir hat er sogar gesagt, es war sehr gut, ja, es war sehr gut. Er hat dich gut gemacht, aber wir Menschen haben es hingekriegt, die Beziehung zwischen uns und Gott zu zerstören. Und ab dem Zeitpunkt dieser kaputten Beziehung ist es eine Abwärtsspirale bis zu diesem Kapitel, ja. Dann immer mal wieder, dann passiert die Sinnflut, ja, und Noah wird gerettet und man denkt so, okay, jetzt machen die Menschen wieder das Richtige, ja, sie schauen auf Gott, aber nein. Was passiert in Kapitel 11 von Genesis? Der Turmbau zu Babel, ja, die Menschen schauen weg von Gott, bauen sich selber einen Turm, um sich zu ehren, und sie leben in ihrer eigenen Schuld wieder und schauen weg von Gott. Und ab dem Zeitpunkt sagt Gott, okay, jetzt plane ich eine Rettungsaktion für die Menschheit, und die beginnt in Genesis 12. Ja? Und dort befinden wir uns jetzt, wo Gott einen Mann beruft, nämlich Abram. Ja? Und Abram wird berufen in Vers 1 mit folgenden Zeilen. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Dieser Auftrag ist ehrlich gesagt ziemlich weird. Stell dir mal vor, dein Arbeitgeber würde dir heute sagen, hey, ich habe einen neuen Job für dich in einer Stadt, die ich dir noch zeigen werde. Ich sag dir überhaupt nicht, wo die ist. Ich weiß, sag dir auch nicht wirklich, was das für ein Job ist, aber er ist für dich da. Let's go. Ich glaube, niemand von uns würde das annehmen, ja. Zu guter Recht, es ist auch absolut abwegig. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Und vielleicht sitzt der ein oder andere heute hier und denkt an ein Leben mit Jesus und fühlt sich genauso, ja. Denkt, hey, ihr redet von Gnade, von Annahme, von Liebe, dass Jesus mich liebt, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wo es hingeht. Ich fühle mich so, als ob ich vor so einer Entscheidung bin, dass Gott mir sagt, ja, folgt mir nach, aber wohin geht's eigentlich? Und du sitzt hier und denkst dir vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob ich diesen Schritt gehen soll und mit Jesus durch mein Leben laufen soll, ja. Hey, heute wollen wir uns am Beispiel von Abraham und auch seinem Leben, was danach passiert ist, hoffe ich, dir zeigen zu können, was Jesus' Herzschlag für dein Leben ist, was Gottes Plan für dein Leben ist. Und Abraham hat ja wirklich, er hat nichts in der Hand, ja. Er steht vor diesem Auftrag und hat keine Ahnung, wo es hingeht. Das Einzige, was er mitbekommt, werden wir jetzt zusammen in zwei Versen lesen. Und dann könnt ihr selber sagen, ob das schon so viel ist, dass man sagt, okay, jetzt ist es easy, jetzt gehe ich los, ja. Verse 2 und 3 sagen Folgendes. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ausrufezeichen, ja. Dieser Text gibt Abraham erstmal gar nichts. Er gibt ihm erstmal gar nichts. Er kriegt irgendwelche Versprechungen, die sich noch erfüllen werden, aber er steht eigentlich immer noch vor dieser Entscheidung, soll ich losgehen oder soll ich nicht losgehen in ein Land, was ich nicht kenne, in eine Bestimmung, die ich vielleicht erleben werde, aber es ist erstmal noch nichts Handfestes, ja. Das muss sich so anfühlen, wie wenn man bei eBay ohne Käuferschutz kauft. Kennt ihr das? Wenn es diese Option gibt, ey, ja, der Benni kennt das, genau. Ich kenne auch ein paar, die es kennen. Ich habe es auch schon erlebt. Du kaufst irgendein Produkt und denkst, ey, das, ach, ich will es unbedingt haben, aber die Person am anderen Ende sagt, hey, ich habe aber keine Lust auf Käuferschutz, weil ich schneller das Geld haben will. Und du musst abwägen, hey, lohnt es sich, das Geld auszugeben in der Hoffnung, dass der Typ das auch mir schickt. Ja, und des Öfteren wurde man schon gescammt, ja, auf diese Art und Weise. Und wir sind echt auch ein bisschen vorgeprägt davon, etwas im Glauben zu investieren, einen Schritt im Glauben zu tun, ohne erstmal was Handfestes zu haben, ja. Und lass mich an dieser Stelle sagen, ich verstehe jeden Einzelnen, der gerade so ein bisschen innerlich diesen Prozess hat. Alles zu verlassen, was man kennt, ja, vielleicht ist dieser Schritt sogar heute in den Gottesdienst zu kommen für dich ein Schritt aus deiner Zone, die du normalerweise hast, ja, aus einem Umfeld, wo Kirche und Jesus keine Rolle spielt, und es war schon ein Megaschritt für dich, hierher zu kommen, ja. Aber der Schritt, ein ganzes Leben mit Jesus zu leben, ist für dich so, als ob du dich fühlst, ich kaufe etwas ein, aber weiß noch nicht, ob ich wirklich was davon zurückbekomme, ja. Und jetzt wollen wir uns in 4 Punkten anschauen, warum es sich lohnt, diesen Schritt zu gehen. Weil Jesus sich immer wieder bestätigt in seiner Schrift, und wir wollen das jetzt anhand von 4 Punkten in diesen 7 Prophezeiungen über Abrahams Leben sehen, wie sich das erfüllt hat. Den ersten Punkt in dieser Stelle habe ich genannt, Gott hält seine Versprechen. Gott hält seine Versprechen. Weil die ersten 3 Punkte, die Abraham mitbekommen hat für seine Reise, waren, dass Gott aus ihm ein großes Volk machen will. Erstens, dann zweitens, ich werde dich segnen. Und drittens, ich werde deinen Namen groß machen. Und der erste Punkt, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird, wir können heute noch sehen, dass das Volk Israel noch existiert. Ja? Es ist zu einem großen Volk geworden. Und ihr müsst euch vorstellen, Abraham war zu dem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Eine große Familie zu gründen, wäre an dem Zeitpunkt schon ein bisschen spät gewesen. Ja, hätte man ein bisschen früher anfangen müssen mit der Familienplanung. Geschweige denn, ein großes Volk aufzubauen. Es ist also nicht nur ein schwieriger Auftrag, den Abraham hat, loszugehen und alles zu verlassen, sondern es ist sogar eine komische Verheißung, die eigentlich so abwegig ist, ja, weil sie eigentlich nicht in dem Zusammenhang passt mit seinem Alter. Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, hey, kann Gott überhaupt meine Probleme lösen, ja? Joel, du kennst doch gar nicht mein Leben, du weißt doch gar nicht, was für Struggle ich habe in meinem Leben. Ja, und ich will dir sagen, doch, Gott kann. Gott kann dein Leben ändern, er kann deine Situation ändern, deine Schmerzen in deinem Leben kann er dir nehmen, indem er bei dir ist, weil er seine Versprechen hält. Er hält seine Versprechen. Er hat es bei Abraham getan, und wir haben eben in Galater gelesen, dass wir denselben Segen über unserem Leben haben wie Abraham. Ja? Gott hält seine Versprechen. Der zweite Punkt in diesem ersten Überpunkt ist, ich werde dich segnen. Wer die Geschichte von Abraham nicht kennt, ey, dem empfehle ich das einfach mal durchzulesen. Ein paar Verse weiter fängt schon an, dass dieser Mut, den Abraham hatte, loszugehen und sich darauf einzulassen, auf diesen Weg mit Gott, passiert schon, dass nicht nur von außen Angriffe kommen, sondern auch innerlich Angriffe kommen, ja? Dass er sich unsicher ist, ob Gott wirklich bei ihm ist. Er ist dort in Ägypten, und was passiert? Die Männer machen Auge auf seine Frau, ja, weil er hat eine sehr schöne Frau, ja, da sieht man auch Gottes Segen über seinem Leben, er hat eine sehr schöne Frau. Amen, let's go. Und dort kriegt er aber Angst, und seine Reaktion ist nicht, hey, Gott hat gesagt, er wird mich segnen und ich gehe einfach mutig voran, sondern was tut er? Er gibt seine Frau als seine Schwester aus, ja. Er gibt seine Frau als seine Schwester aus, und was passiert ist natürlich, der Pharao denkt sich, hey, cool, ey, ich stelle mich cool mit Abraham, dann bin ich cool mit dem Bruder, und dann habe ich insgeheim dann auch die Schwester. Ja? Also nimmt er sich die Frau von Abraham zu sich und überschüttet Abraham mit Geschenken. Was passiert darauf? Gott bringt Plagen über das Haus vom Pharao, und irgendwann kommt es dann raus, ach, das ist deine Frau, das ist gar nicht deine Schwester. Und er sagt dahin, nimm sie wieder und nimm noch das Gold mit und bitte verlass dieses Land. Ja? Hey, man sieht, es hängt nicht an dem Willen und an dem Einsatz von Abraham, sondern es hängt daran, dass Abraham sagt, hey Gott, ich vertraue dir mein Leben an, ich gehe mit dir, und in meiner Schwachheit triumphierst du, ja. Und das passiert durch seine ganze Geschichte, ist es nicht der Grund, warum Abraham hier der Mann des Glaubens genannt wird, weil er einfach schnurstracks geradeaus läuft und gar keine Probleme hat. Im Gegenteil, von außen und von innen kommen Probleme. Aber er in seiner Schwachheit kommt er immer wieder an den Punkt, wo er sagt, Herr, du hast mir gesagt, du bist bei mir, du segnest mich und ich vertraue auf dieses Wort, also bitte hilf mir in meiner Schwachheit. Herr, und ich will dir sagen, wenn du dieses Leben mit Jesus eingehst, ja, Gott hält nicht nur seine Versprechen, sondern Gott hilft dir, dich immer wieder daran zu erinnern, dass du von ihm gesegnet bist. Ja? Das heißt, du musst nicht perfekt sein. Ja? Hey, ich habe Fehler, ich stehe hier heute Morgen und ich habe Fehler, ich habe Schwächen, so wie jeder Einzelne von uns. Und Gott steht aber bei uns und Gott segnet uns. Der dritte Punkt in diesem ersten Überpunkt ist, ich werde deinen Namen groß machen. Und Mann, oh Mann, Abrahams Name wurde groß gemacht. Abraham kennt, glaube ich, echt jeder Mensch auf der Welt kennt Vater Abraham. Also selbst die größten Atheisten kennen Abraham. Der Name Abraham ist bekannt. In der Bibel gibt es 7 Ehrentitel von diesem Namen. Er wird der Vater der Menge genannt, der vertraute Gott, der Pfleger des Gottesreiches, der Prophet, der Fürst Gottes, der Freund Gottes und noch ein paar andere. Was für eine krasse Ehre dieser Abraham bekommen hat. Ja, der Name Abraham ist bekannt. Nicht zuletzt in dem Punkt, dass ab diesem Zeitpunkt der Name Abraham geändert wurde. Ab dem Zeitpunkt hieß er nicht mehr Abram, sondern Abraham. Und was bedeutet das? Der Name Abraham bedeutet großer Vater. Der Name Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Ja? Das heißt, seine ganze Identität hat sich in dem Leben mit Gott geändert, hin zu seiner Berufung, die Gott für ihn hatte. Ja, und dieses Ereignis, dieses Phänomen kennt auch das Neue Testament. Das Neue Testament beschreibt es im Epheser 4,24 so, dass wir den neuen Menschen anziehen. Das ist ein bisschen ein weirder Vergleich vielleicht für uns heute. Es bedeutet im Endeffekt, dass du eine neue Identität über dein Leben bekommst. Das heißt, du sehnst dich nach den Wünschen des Vaters, die Wünsche, die Jesus für dein Leben hat. Und diese Wünsche für dein Leben sind gute Wünsche, sind die richtigen Wünsche. Weil wir kennen doch alle unser Herz. Ja? Ich habe schon Entscheidungen getroffen, Wünsche gehabt, wo ich wusste, dass sie schlecht für mich sind und ich wollte sie trotzdem. Und noch nicht wusste, dass sie schlecht für mich sind und sie waren schlecht. Und ich hatte auch Wünsche, die gut für mich waren. Ja? Aber wir kommen immer an einen Punkt raus, dass wir nicht alles wissen. Und deswegen ist es gut, diesen Identitätswechsel zu machen, indem wir Jesus unser Herz geben. Und er wird dein Leben zum Besseren wenden, weil wir plötzlich das Herz des Vaters kennenlernen. Ja? Gott hält seine Versprechen. Und wenn du sagst, ich will heute Morgen dieses Versprechen von Jesus annehmen, diese Gnade über meinem Leben, diesen Segen, den Abraham schon hatte, hey, dann steht er dir zu. Du kannst heute Anspruch darauf erheben, weil Gott dafür am Kreuz gestorben ist. Dafür, dass du jeden Tag neu diese Entscheidung treffen kannst. Ja, ich will das. Ich will diesen Segen für mein Leben haben. Dafür ist er gestorben. Hey, Gott hält seine Versprechen. Und heute Morgen gibt er dir die Möglichkeit, dieses Versprechen, dass er bei dir ist, anzunehmen. Der zweite Punkt, große Punkt ist, du wirst zum Segen. Weil die nächsten Verheißungen über Abrahams Leben, die beiden sind, dass er erstmal verspricht, dass er ein Segen sein wird und zweitens, dass er die segnen wird, die Abraham segnen. Ja? Das heißt, der Segen Gottes über deinem Leben bleibt nicht bei dir stehen, sondern er verteilt sich, er multipliziert sich. In deinem Umfeld werden Menschen gesegnet von dem Segen, der über deinem Leben steht. Und vielleicht denkst du dir jetzt, hey, ich bin auf der Arbeit und die Menschen zeigen mir nicht wirklich Dankbarkeit dafür, dass dieser Segen irgendwie aus mir rauskommt, ja? Weißt du, du hast vielleicht recht, die zeigen dir vielleicht nicht den Segen, vielleicht wollen sie ihn auch gar nicht, ja? Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Gottes Gegenwart ein positiver Einfluss ist für Menschen, die ihn ablehnen. Dein Leben wird zu einem Segen für andere, wenn wir uns entscheiden, ganze Sachen mit Jesus zu machen und mit ihm unterwegs zu sein. Und auf Abrahams Reisen, alle Menschen, die ihm begegnet sind und ihm was Gutes getan haben, hey, die haben davon von Gott, ich will das Wort gar nicht so sagen, aber profitiert. Ja? Sie haben auch Segen bekommen dadurch, dass sie Abraham gesegnet haben. Und deswegen ist es so cool, mit Jesus unterwegs zu sein, weil man erleben kann, dass es nicht nur was ist, was für uns ist und so ein bisschen egoistisch gedacht, Hauptsache ich, sondern es ist etwas, was sich vervielfältigt. Deswegen gründen wir auch Kirchen. Deswegen sind wir unterwegs und wollen das Rhein-Main-Gebiet erreichen, weil wir diese Gnade nicht für uns alleine haben wollen, ja, sondern wir wollen sie so weit wie möglich verteilen. Deswegen, wenn du hier bist und gedacht hast, hey, Christen sind Leute, die denken, dass sie was Besseres sind. Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht. Und wenn wir es getan haben, wenn wir das rüberbringen, dann tut es mir leid und ich entschuldige mich an dieser Stelle stellvertretend für alle Christen und auch für mich, wenn ich das manchmal rübergebracht habe. Christen sind Leute, die verstanden haben, dass sie Gnade empfangen haben und zwar im Überfluss. Und das bringt uns dafür zu, dass wir das verteilen wollen, ja, so weit wie möglich, weil Jesus dafür gestorben ist. Amen. Amen. Der dritte Punkt ist mir besonders wichtig, ja. Dafür wollen wir ein bisschen Zeit uns jetzt nehmen, weil hier steht dieser Vers, wer dir flucht, den werde ich verfluchen, ja. Und in einem Text, wo es die ganze Zeit nur um Segen geht, ja, ich segne dich, die anderen segne dich, dafür segne ich sie, etc., Segen, Segen, Segen. Plötzlich steht da was von Fluchen drin, ja, und man ist so, boah, das klingt jetzt auch in unseren Ohren wahrscheinlich voll, okay, Gott verflucht jemanden, wenn er mich verflucht, das klingt ja ganz schön krass. Wisst ihr, die Stelle ist sehr spannend, weil die Wörter, die für Fluchen hier verwendet sind, zwei unterschiedliche Wörter sind. Auf Hebräisch heißen die beiden Wörter einmal Kalal. Kalal ist das Fluchen, was die Menschen benutzen, also wer dir flucht, die Menschen, die Abraham fluchen, Kalal. Und das Fluchen, was Gott verwendet für diese Menschen, ist Ara. Und Ara und Kalal sind völlig unterschiedliche Wörter. Kalal wird nämlich dann verwendet, wenn jemand zu Unrecht flucht. Jemand zu ohne Autorität, ohne Legitimität. Ein anderes Wort für fluchen ist auch verurteilen im Hebräischen. Das heißt, jemand hat ohne Autorität und ohne Legitimität einfach so jemanden verurteilt, ohne das irgendwie vom Gesetz gerechtfertigt zu halten, jemanden verurteilt. Ja? Das Wort für Ara ist aber, dass ein Richter urteilt auf Grundlage eines Gesetzes, ja. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr seid in einem Gericht und irgendein random Dude läuft rein und sagt, hey, du kommst in den Knast, ja. Oder irgendein Diktator sagt, du kommst in den Knast. Ja, das hat keine Legitimität, weil es einfach im Bodenlosen steht. Es hat einfach keinen Halt. Wenn aber ein Richter in Deutschland auf Grundlage des Gesetzes jemanden verurteilt, dann hat das Legitimität und Autorität auf Grundlage seines Postens. Das Problem ist nur, dass in Deutschland natürlich, so wie in jedem Land, Gesetze niemals vollkommen sind, weil sie von Menschen gemacht sind, ja. Und Richter auch niemals vollkommen sind, weil sie Menschen sind. Das Coole ist aber, dass Gott der Vollkommene ist und deswegen der perfekte Richter ist und das perfekte Gesetz hat, weil er es geschaffen hat. Die Bibel spricht außerdem nie darüber, dass das Gesetz schlecht ist, ja. Sie spricht nur darüber, dass wir es nicht einhalten können. Das heißt, das Gesetz ist gut und es wäre toll, wenn wir Menschen das einhalten können, aber wir schaffen es nicht. Und genau aus diesem Grund ist ja Gott auf die Erde gekommen und für uns gestorben. Und was ich mit dieser Stelle euch sagen will, ist Folgendes. Die einzige Person, die Recht hatte, Abraham zu verurteilen, die by the way auch Recht hat, dich und mich zu verurteilen, ist Gott selber. Das heißt, alle Menschen, die jemals über dich geurteilt haben, ja, die dir gesagt haben, du bist nichts wert, du kannst nichts, über deinen Namen geflucht haben das ohne Autorität getan, die hatten kein Recht dazu und vielleicht fängst du sogar an, und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, dich selber zu verurteilen auf Grundlage davon, dass dich über Jahre hinweg Menschen schlecht behandelt haben. Hey, du hast selber kein Recht, dich selber zu verurteilen, weil die einzige Person, die Recht hätte, dich zu verurteilen, ist Gott selber und Gott entschließt sich, dich zu segnen. Hey, wie krass ist das? Wie krass ist das, dass die Person, die Recht hätte, dich zu verurteilen, und das mit Recht, weil es legitim wäre, weil es nach dem Gesetz so ist, dass wir es nicht geschafft haben, die entschließt sich, dich zu segnen. Hey, wie befreiend ist das? Deswegen ist dieser dritte Punkt, der heißt, du bist frei. Ich bin frei. Wir sind frei, weil wir von Gott gerettet sind, weil die Person, die uns verurteilen dürfte und das mit Recht, dich frei macht und sagt, ich verurteile dich nicht. Wisst ihr, das erinnert mich so an die Geschichte von der Frau, die Ehebruch begangen hat. Wer die Geschichte nicht kennt, dort wird vor Jesus eine Frau gebracht, die Ehebruch begangen hat. Und im jüdischen Gesetz war es so, dass die Frau gesteinigt werden musste. Ja? Der Mann, der hat genauso Schuld begangen, der war aber nicht auffindbar. Ist auch interessant. Gell? Aber die Frau lag da vor Jesus im Dreck und alle waren bereit, ey, come on, jetzt sind wir so richtige Gesetzeshüter, das muss jetzt passieren. Und Jesus sagt, hey, der, der von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und der Reihe nach sind sie gegangen. Am Ende steht aber Jesus noch da. Jesus steht noch da. Und da lesen wir im Johannesevangelium in Kapitel 8, Abvers 11, wo Jesus zur Frau schaut und sagt Folgendes: Nein, Herr. Also er fragt sie, ist noch jemand da, der dich verurteilt? Und er sagt, sie sagt, nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus hätte in dieser Situation werfen können, weil er ohne Schuld war, ja. Es geht sogar noch weiter, er hätte sogar werfen müssen. Aber als er sich entschloss, nicht zu werfen und zu sagen, ich verurteile dich nicht, sagt er damit automatisch, ich trage die Schuld für dich. Den Stein, der geworfen werden müsste, den kriege ich gegen den Kopf. Ja? Den werde ich abbekommen. Und das hat er, indem er am Kreuz gestorben ist. Für jeden Einzelnen von uns. Ey. Und deswegen wünsche ich mir so, dass wir verstehen und aufhören, in diesem Krampf zu leben, dass wir irgendwie nicht gut genug vor Gott dastehen. Ja? Und es passiert so oft mit unserem Leben, dass wir denken, ey, wir schaffen es nicht, dass wir Gnade immer mal wieder vergessen. Und an dieser Stelle will ich dir immer noch mal zusprechen, hey, Gott verurteilt dich nicht und wir dürfen nicht vergessen, er ist der Einzige, der dich verurteilen dürfte und sogar müsste. Und er trägt die Schuld am Kreuz für dich und mich. Hey, wie schön ist das, oder? Wie schön ist das, dass Jesus für uns gestorben ist und dir Gnade gibt. Herr, und wenn dir irgendwann wieder jemand kommt und dich irgendwie runtermachen will, kannst du ihm sagen, Kalal, Bruder. Kalal, es ist nicht von Rechten, dass du mich hier verurteilst. Der vierte Punkt, den ich euch mitgebracht habe, der heißt, greif zu. Greif zu ist der vierte Punkt der Predigt. Und die letzte Verheißung von Abraham, von Gott, lautet wie folgt: In dir werden gesegnet alle Völker der Erde. Und wir enden so, wie wir angefangen haben mit Galater. Gott hat mit Abraham angefangen, ein Volk zu bauen, das zum Volk Israel wurde, aus dem Jesus hervorkam, der für unsere Schuld gestorben ist und damit dieses Recht, diese Gnade, dieses Geschenk für jeden einzelnen Menschen ermöglicht hat. Ja? Hey, hier steht, hier ist der Beweis und die Legitimität dafür, dass du denselben Segen hast wie Abraham. Ja? Du bist nicht ein im Stich gelassenes Kind Gottes. Du gehörst zu diesem Volk, was Gott damals entstehen lassen hat mit Abraham. Du bist Teil davon. Dieses Geschenk Gottes an Abraham, das aus ihm ein großes Volk macht, das gilt auch für dich. Du gehörst dazu. Du bist Teil einer Community von Menschen, die eine Sache lieben, und zwar Jesus nachzufolgen, weil er für uns gestorben ist. Hey, Gnade ist da und du bist Teil davon. Deswegen will ich dich heute Morgen so einladen, greif zu. Greif zu und warte nicht. Hey, diese drei Punkte, die wir davor hatten, Gott hält seine Versprechen. Wenn du immer noch da stehst wie Abraham und denkst, soll ich losgehen? Hey, ich sagte, ja, laufe los, weil Gott hält sein Versprechen. Gott hält sein Versprechen, er hat es schon bewiesen. Der zweite Punkt, du wirst zum Segen. Hey, wie schön ist es zu wissen, wenn du schon auf diesem Weg bist, dass es weitergeht, dass es nicht nur ein Segen für dich ist, sondern dass du weißt, hey, meine Kinder, die ich eines Tages haben werde, diese Kinder, die werden von dem Segen, der Gott in mein Leben reingelegt hat, auch profitieren. Die werden dadurch auch gesegnet. Hey, und so geht dieses Leben weiter und am Ende dieser dritte Punkt, Gott macht dich frei. Und deswegen wünsche ich mir so, dass du jetzt von aller Last, von allem, was dich bedrückt, was dich irgendwie zu dem Schluss kommen lässt, dass du nicht genug vor Gott bist, dass du diese Stimme in deinem Kopf den Mund zuschnürst. Paul hat letzte Woche gesagt, Knebel in die Ecke werfen. Ja? Knebel ihn und werf ihn in die Ecke, weil Gott hat dich frei gemacht. Gott hat dich frei gemacht. Hey, und die letzte Sache, die ich euch noch sagen will, ist, wir haben einen Vorteil gegenüber Abraham, ja? Weil wir leben nicht nur im Glauben auf das Wort Gottes, sondern wir leben im Glauben auf die Realität des Wortes Gottes, ja? Weil wir leben in einer Zeit, in der Jesus schon gestorben ist für unsere Sünden, ja? Abraham ist im Glauben darauf zugelaufen, dass es eines Tages passieren wird. Wir leben in der Realität, dass es schon passiert ist. Es ist schon passiert. Das heißt, du hast Gnade, ich habe Gnade. Das Einzige, was wir tun müssen, ist zu sagen, Jesus, mein Vater im Himmel, ich liebe dich und ich nehme diese Gnade für mein Leben an. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir alle zusammen die Augen schließen. Und ich will euch einfach, die ihr hier seid, mit mir auch im Livestream fragen, hey, wenn du hier bist und sagst, ich stehe noch wie Abraham, ich stehe noch und weiß noch nicht, ob ich loslaufen will, aber jetzt entscheide ich mich, ich will es versuchen, ich will Jesus mein Leben geben und ich will diesen Segen haben und ich will zum Volk Gottes dazugehören. Wenn du heute hier bist und frei werden willst, zugreifen willst, dann bitte ich dich, kurz deine Hand zu strecken und wir wollen alle gemeinsam dann beten. Amen, ich sehe deine Hand. Hammer. So gut. Halleluja. Wir machen das so, ja, und deine Hand sehe ich auch. Hammer. Wir machen das so, ich bete ein Gebet vor und wir beten alle gemeinsam nach, um die zu unterstützen, die sich jetzt gerade diese Entscheidung festmachen wollen und mit Jesus ein Leben starten wollen. Vater, ich gebe dir mein ganzes Leben. Alle Schuld, alles, was mich runterzieht, lege ich vor deinen Thron. Ich glaube an dich und will fortan mit dir durchs Leben gehen. Ich gebe dir mein ganzes Herz. Gemeinsam sagen wir Amen.